Wissen muss man auskosten. Und wow, deswegen habe ich mich entschieden, die Themen zu teilen, weil es ist zu gewaltig. Wir sprechen heute über Leidenschaft. Wer hin und wieder auf unsere Homepage geht, der sieht, dass wir 5 Werte definiert haben als CZB. Und der erste Wert, der beschrieben ist, heißt am Herzschlag Gottes. Wow, wir dürfen am Herzschlag Gottes sein. Wir streben es an, Kirche zu sein, die den Herzschlag Gottes hört, ihm vertraut und aus seiner Gnade und Kraft ihm leidenschaftlich dient und seine Liebe auf eine praktische Art anderen großzügig weiterschenkt. Leidenschaft ist nicht ein leidiges Thema, sondern ein unglaubliches Thema. Und es gibt ja ganz tiefe Kirchenstudien und Studien, die ausrechnen, wieso das Gemeinden wachsen und Gemeinden nicht wachsen. Und eigentlich eine Kernaussage dieser fundierten Studie, ich habe sie für euch abgedruckt, lautet so: Statistisch gesehen ist das Geheimnis wachsender Gemeinden nicht in einem bestimmten Frömmigkeitsstil, etwa liturgisch oder unliturgisch, charismatisch oder nicht charismatisch, sondern darin, mit welchem Grad der Leidenschaft der Glaube ausgelebt wird. Es gibt verschiedene Grade der Leidenschaft. Und die Bibel spricht auch von Leidenschaft. Habt ihr schon mal das Hohelied gelesen? Ich denke, da können wir noch vieles lernen. Es ist ein Buch, das mich begeistert. Ich möchte aus dem 8. Kapitel folgenden Vers vorlesen. Lass mich deinem Herzen nahe sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust. Ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegelreif um deinen Arm. Unüberwindlich ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft, sie brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wow! Wenn das Feuer der Leidenschaft brennt, dann brennt es. Die einen haben das ja auch schon mal erfahren, oder? Es ist unglaublich eindrücklich, was geschieht, wenn das Feuer der Liebe und der Leidenschaft zwei Verliebte so richtig erwischt, oder? Mamma mia! Zwei heiß Verliebte, die total ineinander verknallt sind. Die kann man nicht mehr bremsen. Kein Weg ist ihnen zu lang, um den heißgeliebten Schatz doch noch zu sehen. Keine Stunde ist zu unpassend, um dem Verehrer oder der Verehrerin doch noch zu begegnen. Ja, Halleluja. Und plötzlich unternehmen Verknallte miteinander willentlich ganz hirnrissige Dinge, die ihnen vorher nicht einmal im Traum in den Sinn gekommen wären. Da gehen Frauen plötzlich früh morgens mit ihrem Freund zum Angeln. Und Männer gehen einen ganzen Nachmittag lang shoppen mit ihrer Freundin. Einen ganzen Nachmittag! Ja, gibt's denn sowas? Für verliebte Menschen werden andere Dinge um sie herum plötzlich so unwichtig, so unbedeutend. Zwei Verknallte, denen ist alles andere egal, was um sie geschieht. Ich mag mich erinnern, als ich nach einem Gottesdienst am Abend im Dunkeln nach Hause fuhr, mich gefreut habe auf den Abend nach dem Sonntagabendgottesdienst um die Kurve beim Altersheim und ich musste jäh bremsen, nochmal einen Einsatz leisten. Vor mir, mitten in der Straße nach dem Rank, standen zwei richtig Verliebte, ineinander geschlossen. Und ich bin gekommen, sie haben gehört, ich habe gebremst. Ganz schnell gingen die Augen auf und sofort wieder zu. Sie haben weiter begonnen. Es war ihnen so scheißegal, was da geschieht. Sie standen im Rampenlicht der Scheinwerfer, als wären sie auf der Bühne im Theater. Das ist mir so peinlich geworden. Ich habe den Rückwärtsgang eingeschaltet und nachdem ich ein paar Meter gemacht habe, haben sie gemerkt und sind so missmutig auf die Seite gegangen, habe ich wieder vorwärts gegangen und bin nach Hause gegangen. Wow, für verliebte Menschen werden andere Dinge um sie herum plötzlich so unwichtig. Es ist schon so. Zwei heißglütig Verliebte möchten sich in ihrer Liebesglut gegenseitig manchmal am liebsten fast auffressen, oder? Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber wenn sie dann nach 10 Jahren die erste große Ehekrise haben, reut es sie ungemein, dass sie das damals nicht getan haben. Yes. Aber was ich sagen wollte ist, die Leidenschaft setzt eine wunderbare, eine gewaltige, eine majestätische, edle Dimension frei. Sie beschwingt das Leben. Auch die Philosophen haben über die Leidenschaft nachgedacht. Zum Beispiel Nicolas Sébastien Chamfort hat gesagt, durch die Leidenschaft lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Leidenschaft transformiert. Und ich habe das versucht darzustellen. Alles, was mit Leidenschaft und Liebe getan wird, hat eine andere Farbe und einen anderen Geschmack. Alles, was mit Begeisterung, mit Liebe, mit Leidenschaft gemacht wird, erzielt auch unglaubliche Resultate. Tina und ich hatten mal etwas Wunderbares erlebt miteinander. Wir waren mal unterwegs, denke ich, ins Tessin oder vom Tessin nach Italien. Und da haben wir z'Nacht gegessen in einem einfachen Restaurant in einem Pündner Bergdorf. Und das war der Hammer. Das war umwerfend. Das war exquisit. Das war so sensationell. Wie es angerichtet war, das hat schon für sich gesprochen. Das war unglaublich. Aber das war nur die Vorspeise. Das Beste war nachher, kam der Tessiner Restaurantbesitzer, der Koch, und wir kamen in ein leidenschaftliches Gespräch, in ein engagiertes Gespräch. Und das hat so gemacht. Und er hat begonnen zu schwärmen. Zu schwärmen von seinem peinlich genau ausgesuchten Fleisch, von seinen Bio-Eiern, von der Milch, die dann vom Bauern liebevoll geholt worden ist. Dann folgte eine Erklärung über die Herstellung der Knöpfli. Und am Schluss gab es noch einen Vortrag über den Grappa. Mei! Ein Mann, der mit Leib und Seele seine Gäste verwöhnen wollte. Und seine Leidenschaft, die hat sich auf dem Teller wieder gespiegelt. Wow, und das hat mich so begeistert. Und ich hätte den Wunsch, diesen Mann wieder einmal kennenzulernen, zu sehen. Nicht wegen seinem Essen, ich möchte seine Predigt nochmals hören. Wow. Das, was mit Leidenschaft gemacht wird, das hat einen anderen Gut, das hat eine andere Beschaffenheit, oder? Auf der anderen Seite habe ich schon sehr oft etwas heruntergewürgt. Gott sei Dank hat es meinen Hunger gestillt. Gott sei Dank hat es meinen Bauch gefüllt. Aber das war eine Erfahrung ganz anderer Art. Leidenschaft bringt Farbe. Leidenschaft bringt Wohlgeruch ins Leben, hebt sich klar ab vom grauschwarzen Alltag. Und ich möchte mal sagen, man merkt 100 Meter gegen den Wind, ob jemand etwas mit Leidenschaft macht oder ob er nur einen Job verrichtet, ob er nur Geld verdient. Ich erinnere mich auch da an eine sensationelle Story. Da wollte ich mal in Buchs in die Apotheke etwas kaufen. Und ich bin 2 Minuten zu früh gekommen, habe in eine Parklücke einparkiert und erkannte im Auto neben mir, wo ich parkiert hatte, eine Apothekergehilfin. Und diese Apothekergehilfin wurde von ihrem Freund zur Arbeit gefahren. Und eben, es war noch ein paar Minuten zu früh. Und ich habe sofort gesehen. Physisch gesehen saßen die beiden zwar im Auto, aber mit dem Kopf waren sie auf Wolke 7 oder 7000. In einer anderen Welt, in einer anderen Dimension der Hochverliebten. Mensch, das waren solche zwei, die waren hoffnungslos verknallt. Ich bin in die Apotheke dann eingetreten, als die Tür aufging. Und da kam sie auch gerade hinein von der Hintertür. Und sie ist schnurstracks auf mich zugekommen, um mich zu bedienen. Und sie hat mich bedient. Mit so viel Einsatz, mit so viel Lebensfreude, mit so viel Kompetenz, mit so viel Hingabe, das ist mir warm ums Herz geworden. Ohne dass sie es gemerkt hatte, hatte sie so etwas wie ein Parfum, ein Wohlgeruch von der Welt versprüht, von der sie gerade gekommen war. Ihre Leidenschaft hat Farbe, hat Gusto versprüht und eine wunderbare Atmosphäre geschaffen, die sich klar vom grauen Alltag abgehoben hat. Das war auch so ein geniales Erlebnis. Leidenschaft löst so vieles aus. Was löst Leidenschaft weiter aus? Leidenschaftliche Menschen sprühen vor Energie und lassen sich nicht so schnell von Schwierigkeiten bremsen, denn es gibt ihnen Kraft, wenn sie sich von ganzem Herzen einer Sache verschrieben haben. Jakob ist so ein Typ, oder? Er war so leidenschaftlich verknallt in seine Rahel, dass er dem Schwiegervater, für sie 7 Jahre lang im Schweiße seines Angesichtes gedient hatte. Der war auch verknallt, oder? Und die Bibel sagt uns so nebenbei, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Wow. Man könnte das auch anders lesen. Man könnte auch lesen, so diente Jakob um Rahel 2500 Tage und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hat er sie. Wow. Leidenschaftliche Menschen sprühen von Energie und von einer Schwierigkeit lassen sie sich nicht bremsen. Und was auch klar ist, leidenschaftliche Menschen leben meistens mit ganz großer Klarheit. Sie wissen haargenau, was sie wollen und verfolgen ihr Ziel zielstrebig mit all ihrer Kraft, weil sie das Verlangen haben, etwas ins Leben zu rufen. Ich möchte als Beispiel da den Paulus erwähnen. Da hat es eine Landkarte einer seiner Missionsreisen. Paulus wurde 5-mal ausgepeitscht, geschlagen, er wurde gesteinigt, er litt 3-mal Schiffbruch, er erduldete unzählige Gefahren, er schuftete, er mühte sich ab, er endete im Gefängnis. Und doch hat seine Vision nicht einen Millimeter Abrückung erlebt. Er sagte selber, was er von seinem Leben haltet. Er hat gesagt in 1. Korinther 9, 26, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Wow, alles schief gelaufen, alles schwierig, aber ich laufe nicht ins Ungewisse. Er hatte eine leidenschaftliche Vision. Und noch etwas ganz Wichtiges auch. Leidenschaftliche Menschen bewegen etwas. Unüberwindlich ist so auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Und es ist so, wahre Liebe wird immer aktiv. Man kann nicht wirklich leidenschaftlich lieben, ohne zu geben oder ohne die Liebe zu erwidern. Es ist unmöglich. Wer ist denn die leidenschaftlichste Person auf dieser Welt? Wir werden es am Schluss noch sehen, es ist unser Schöpfer. Es ist Jesus. Und was heißt in Johannes 3,16? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so fest hat er geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Wow, Liebe kann nicht gebremst werden, muss sich ausleben. Der leidenschaftliche Gott hat sich ausgelebt, indem er gegeben hat. Und ich weiß, je mehr Offenbarung ich über Gottes Gnade habe, über seine Liebe, je mehr ich lerne, aus ihr zu leben, desto mehr wird uns das leidenschaftliche Verlangen wachsen, die erfahrene Gnade und Liebe in irgendeiner Art und Weise zu erwidern. Paulus, der Gnadenprediger, hat so wunderbar geschrieben in 2. Korinther 5,14, denn die Liebe Christi drängt uns. Nicht, ich muss wieder die Botschaft verkündigen, ich muss wieder dienen der Gemeinde. Nein, die Liebe Christi gibt mir Beine, freudige Beine, leidenschaftliche Beine. Wow. Habt ihr auch schon gesehen, dass verliebte Menschen sich die unglaublichsten Dinge ausdenken, sich in die unglaublichen Kosten stürzen, in ehrgeizige, hirnwitzige, aufwendige Projekte, damit sie ihren Geliebten einen Liebeserweis geben können. Wow! So ist zum Beispiel auch dieses Taj Mahal entstanden. Wow! Ganz genial, oder? Und das war nur irgendwie ein Gedenken an eine Geliebte. Aber leidenschaftlich verliebte Menschen, die legen sich in Zeug, die möchten das ausdrucken. Ich mag mich erinnern, ich habe kurz Tina kennengelernt, mich in sie verliebt. Und da habe ich meine Großmutter besucht, die zu meiner Tante war. Sie war alt, sie hat gerade noch stricken können. Und ich habe einen Tag mit ihr verbracht und habe mit ihr gesprochen. Und ich habe mir eine kleine Arbeit mitgenommen und ich habe für Tina eine Bibelhülle aus Leder zusammengenäht. Und es war so lustig. Da kam meine Tante hinein, sah, was ich in den Händen hatte und hat zu lachen begonnen. Hat genüsslich zu lachen begonnen und hat gedacht, ich habe alles verstanden, du bist verliebt. So lustig. Verliebte stürzen sich in Kosten, in ehrgeizige, aufwendige Projekte, damit sie den anderen mit ihrer Liebesweisen überschütten können. Wow. Und da gibt es noch ein paar interessante Bibelstellen zu diesem Thema. Eines davon ist Römer 12,11, das ich mal für Maria Brian heraussuchen musste. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Das ist eine ganz interessante Bibelstelle, die zeigt, dass der Grad der Liebe, der Leidenschaft gesteigert werden kann, wenn wir Gott und seinem Geist Raum geben in unserem Leben. Amen. Wow, da kann man zulegen. Aber leider kann auch das pure Gegenteil geschehen. Und ausgerechnet das letzte Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea, das ja ganz speziell wem gilt? Der Gemeinde der Endzeit greift dieses Thema auf und ist wirklich sehr interessant. Da heißt es in Offenbarung 3,14, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe diesem Gemeindeleiter, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Übrigens, Klammer auf, Klammer geschlossen, dieses Essen spricht von einem üppigen Abenddinner. Wow. Okay. Die Bibel kennt also drei geistliche Zustände. Der erste geistliche Zustand ist kalt. Menschen, die geistig kalt sind, das sind von der Bibel her definiert Menschen, die Jesus nicht kennen, als ihren persönlichen Erlöser, die durch ihre Sünden von Gott getrennt sind, die von Gott entfernt, getrennt leben. Und es ist so, die Bibel zeigt uns, dass der Sünder es nicht eine Sekunde lang in der heiligen Nähe des gerechten und heiligen Gottes aushält, denn Gottes Heiligkeit ist wie ein verzehrendes Feuer. Wow! Jesaja 33, 14 sagt, die Sünder in Zion sind erschrocken, Zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer oder bei ewigen Guten aufhalten? Es geht nicht. Und dann gibt es einen zweiten Zustand, heiß. Geistlich heiß. Und Menschen, die geistlich heiß sind, sind die Menschen, die erkannt haben, dass der Tag kommt, wo sie ihrem Schöpfer einmal Rechenschaft ablegen müssen für ihr Leben. Sie haben erkannt, dass sie eigentlich den Tod verdient hätten wegen ihrer Sünden. Aber sie haben gesehen, Jesus hat mir vergeben, er ist für mich am Kreuz gestorben. Sie haben sich bekehrt, sie haben Buße getan, sie sind umgekehrt. Sie haben eine Wiedergeburt erlebt, wie der Geist Gottes in sie hineingekommen ist. Sie haben ein geistliches Verständnis von Gott bekommen. Sie haben gemerkt, mein Gott ist mein Papi. Und so trinken sie genüsslich an dieser Quelle jeden Tag. Sie erzählen anderen von diesem wunderbaren Erlöser. In ihren Herzen wohnt Jesus durch den Geist Gottes. Sie stehen in einer Beziehung, sind ständig verbunden mit ihrem Herrn. Symbolisch gesehen, sagt Epheser 2, 13, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Heiße Menschen, geistlich heiße Menschen, leben nahe am Feuer. Und was geschieht, wenn man zu nahe ans Feuer kommt, kann euch Ernst nachher erklären mit seiner Hand, oder? Dann wird man warm und heiß, oder? Warm, man kann sich sogar verbrennen, oder? Yes, okay. Dann gibt es noch einen dritten Zustand. Und von dem haben wir gehört. Der Zustand rau. Wir hatten Suppe mit den Senioren letzten Freitag, oder? War gut, oder? Super war das gewesen, oder? Ja, wann wird dann die Suppe rau? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt Wasser dazu, sie wird verdünnt. Oder aber man nimmt sie vom Feuer. Und die Laodizäer hatten die Anspielung von Jesus ganz genau verstanden. Dort gab es nämlich Heilquellen, die ganz oben auf dem Berg an der Mündung wunderbar schmeckendes, mineralhaltiges Wasser hervorquellen ließ. Das hatte eine heilende Wirkung. Da haben Priester dieses Wasser verkauft, die Leute sind auf den Berg gekraxelt, haben dieses Wasser getrunken. Aber dieses Wasser war ausgeliefert der Schwerkraft und so ist es nach unten geflossen. Und auf dem Weg, so nach 2 Kilometern, hat es sich dann abgekühlt. Und dabei ist ein chemischer Prozess offenbar entstanden. Und Menschen waren schon damals schlau, wollten nicht ganz auf den Berg kraxeln, oder? Haben auf halbem Weg das Wasser getrunken und es gleich wieder ausgespeit. Weil durch diesen chemischen Prozess war es ekelhaft geworden. Unten am Berg, erstaunlicherweise, konnte man das Wasser wieder trinken. Es war vollkommen einfach kalt, genießbar, hatte leider auch seine heilsame Wirkung verloren. Und die Laodizäer haben die Anmerkung von Jesus so gut verstanden. Sie hatten die Nähe zur göttlichen Quelle, zu dieser Glut verloren. Sie hatten sich distanziert, bildlich gesprochen, war ihr geistliches Leben abgekühlt worden. Und wir wissen es, die Gemeinde, und so sagt uns die Bibel, war sehr gut betreut worden einmal. Sie hatte sogar vom Heiligen Geist inspirierte Schriften, lesen wir in den Briefen. Aber es hat eine Abwärtsentwicklung stattgefunden, eine geistliche Abwärtsentwicklung, eine Abkühlung. Ihr Glaubens- und Gebetsleben wurde vielleicht mehr zur Formsache, zur Gewohnheit, zur Gesetzlichkeit. Und es gibt zwei Dinge, die sind sehr tragisch zu dieser Gemeinde, die Jesus als Typus gegeben hat für die Gemeinde der Endzeit. Und das erste Stichwort ist ganz krass. Die Gemeinde hatte sich plötzlich begonnen, nicht mehr richtig einzuschätzen. Jesus sagt ihr, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Beneidenswerte, arm, blind und bloß bist. Mit anderen Worten, diese Abkühlung hat sie geistig blind gemacht. Für so wie sie Jesus sah. Noch krasser lesen wir dann im Vers 20. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und das Problem dieser Gemeinde war nicht die Laodicea, dass sie nicht mehr am Sonntag in die Gottesdienste gegangen sind, dass sie kein Interesse mehr gehabt hätten an christlichen Werken, an sozialem Engagement oder was weiß ich was. Aber Jesus lebte außerhalb von ihrem Herzen, außerhalb der Gemeinde. Die Herrschaft Jesu war nicht mehr bestimmend für ihr Leben. Es fehlte die Herzensgemeinschaft. Aber Jesus ist wunderbar, Amen. Was macht er? Er klopft an diese Herzenstür. Jetzt könnte man griechisch lesen und studieren. Dieses Verb, das bedeutet ein kontinuierliches Klopfen. Ein leidenschaftliches Klopfen, in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen. Und so lud sie Jesus wieder ein, zurück an die Glut zu kommen, nahe an sein Herz zu kommen, diese Herzensgemeinschaft zu pflegen, sich wieder anzuschließen an dieser Quelle. Was geschieht, wenn wir nahe zum Feuer kommen? Wir bekommen warm oder sogar heiß. Was musst du dafür tun, dass das geschieht? Näher gehen. Du kannst nicht mal etwas dagegen tun, dass du nicht heiß bekommst. Es geschieht! Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Und wenn wir, wo immer wir in die persönliche Beziehung zu Jesus investieren, wo immer wir näher an sein Herz kommen, da geschieht eine Transformation. Da werden wir heiß, da wird geistliches Leben und Leidenschaft automatisch freigesetzt. Halleluja. Unüberwindlich ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Und weh, wenn sie brennt. Ich persönlich glaube, dass die Leidenschaft und die Liebe im Himmel geboren worden ist. Das ist das Größte, das im Himmel gibt und das wir Menschen erleben können. Und wenn ich die Geschichte vom verlorenen Sohn lese, dann kommt mir diese unpässliche, übertriebene Leidenschaft in der Person des Vaters entgegen, der ja Gott repräsentiert. Es ist eine Leidenschaft, die völlig konträr zu den grauen Umständen waren und ich bin so begeistert. Der verlorene Sohn hatte sowas von verpatzt mit seinem Vater. Wenn wir die Kultur studieren, wird das uns klar. Er hat ihn zutiefst verletzt. Er hat ihm wehgetan. Wow! Er hat Schande über seine Familie gebracht. Er hatte den Vater ausgenommen und beleidigt. Es war ihm so was von egal, was mit dem Vater geschah, mit seinem Hof, mit seinem Reich geschah. Er wollte einfach gehen. Und er hat bösartig sich versündigt. Und was hat den Sohn zurückgebracht zum Vater? Wisst ihr, was das war? Es sind Leute, die meinen, es war sein reuiges Herz. Es war nicht sein reuiges Herz. Es war sein knurrender Magen. Sein knurrender Magen hat ihn zurückgezogen. Und er hat ein Riesenproblem, der verlorene Sohn. Er verstand genau, er konnte dem Vater nichts bieten. Keine Leistung, keine Garantien, keine Verdienste, nur Versagen. Er wusste, er hatte sein Leben verpokert. Er wusste, dass im Normalfall er einem hebräischen Vater gar nicht mehr unter die Augen treten durfte. Die Dorfgemeinschaft hat sich solchen Situationen in der Regel angenommen und die Straferei übernommen. Und deswegen hat er sich einen Plan ausgedacht, in der Hoffnung, dass der Vater ihn nicht sofort davonjagen würde. Oder? Er wollte zu Hause als Taglöhner hart schuften in der Absicht, in der Aussicht, so wieder Annahme oder wenigstens Duldung erarbeiten zu können. Wow! Und dann begegnet er wem? Diesem Vater. Dieser schandhafte, unwürdige Sohn begegnet diesem Vater, der offensichtlich jeden Tag gehofft hat, dass er wieder aufkreuzen würde, hat Ausschau gehalten und tatsächlich hat er ihn gesehen, hat Mitleid gehabt, ist ihm entgegengelaufen und er hat gestunken. Nicht nach Schweiß, sondern nach diesen Schweinen, die so verachtet waren in dieser jüdischen Kultur. Und er hat ihn umarmt, er hat ihn geküsst und dann bald selber auch nach Schweinen geschmeckt. Er hat das beste Gewand holen lassen. Wisst ihr was? Er hat es offenbar aufbewahrt gehabt. Er hat sich gehofft, der Tag kommt, wo der Sohn wieder zurückkommt. Dann hat er ihm Sandalen anziehen lassen. Knechte, Diener durften gar keine Sandalen anziehen. Und er wollte ihm zeigen, du bist nicht mein Diener. Dann hat er ihm einen Siegelring anstecken lassen und dieser Ring gab ihm das Recht, die Autorität, die Familie zu repräsentieren. Sogar in den geschäftlichen Belangen, nach so einem Absturz. Mit anderen Worten, er hatte sofort wieder Zugang zu was? Zu allem. Er konnte sich frei bedienen. Und dann hat der Vater das aufgesparte Mastkalb schlachten lassen und ein Fest steigen lassen. Du, der hat sich gesagt, der Sohn kommt eines Tages zurück, ich bete für ihn. Und wir bereiten uns vor auf dieses Fest und hat ein Festmahl gemacht mit diesem Kalb, das er masten hatte. Wow. Und wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sehen, dass in diesem Gleichnis Gott repräsentiert wird als der Belohner, der ein Belohner ist, all diejenigen, die ihn suchen, wie wir das in Hebräer 11, 6 lesen. Und ich möchte einfach mal sagen, wow, was für eine wilde, für eine sprühende Begeisterung und Leidenschaft sich da ergossen hat. Auf diesen vergammelten Halunken, der heimgekommen war. Und der verlorene Sohn hatte bald gespürt, dass der leidenschaftliche Vater überhaupt nicht an seiner Leistung, sondern nur an seiner Beziehung interessiert war. Er wollte ihn herzen, er wollte ihn umarmen, und zwar so fest, dass der Sohn sein Herzensschrei, sein Herzschlag spüren konnte. Und wenn uns die Augen aufgetan werden für die Größe und Liebe und Leidenschaft, die Jesus hat für uns, dann können wir nicht anders, als uns leidenschaftlich in ihn verlieben. Und persönlich glaube ich, dass das Hohelied die Beziehung und die Liebe von Jesus zu seiner Braut darstellt. Und hat einen Text, den wir hin und wieder singen in diesem Lied, Jeshua, der kommt eigentlich aus Hohelied Kapitel 2. Und dort heißt es im 8. Vers, mein Freund kommt zu mir, ich spür's, ich hör ihn schon. Über Berge und Hügel eilt er herbei, dort ist er, schnell wie ein Hirsch, wie die flinke Gazelle. Jetzt steht er vor dem Haus. Er späht durch die Gitter, er schaut durch das Fenster. Und das Bild, das sich hier grob abzeichnet, ist folgendes. Der König kommt. Er kommt von ganz weit her. Er springt über die Berge. Er hüpft über die Hügel. Und endlich ist er angelangt bei seiner Geliebten. Und ich hätte ihr die Türe eingerannt, oder? Aber dieser König macht das nicht. Als Gentleman wartet er draußen und gibt dieser Geliebten, nach der sein Herz so sehr sich sehnt, eine Einladung. Nun spricht er zu mir, mach schnell, mein Liebes, komm heraus, geh mit. Eine andere Übersetzung sagt, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. NIV sagt, run with me, renn mit mir, komm raus. Das ist das Bild von Jesus und von seiner Braut. Er kam von ganz weit her. Er sprang über Berg und Hügel, über viele Hindernisse. Er nahm das Kreuz auf sich. Und er steht als Gentleman vor seiner Braut, vor dir und mir. Und er rennt uns nicht die Tür ein, sondern er klopft an. Er klopft an. Und er lädt uns auch ein, dass wir aufmachen. Sein Herzenswunsch wäre, dass wir herauskommen würden und mit ihm laufen würden. Mach schnell, mein Liebes, komm heraus, geh mit. Liebe basiert immer auf Freiwilligkeit. Die kann nicht forciert werden. Und die forciert auch unser Bräutigam nicht. Was hat die Braut im Hohelied gemacht? Sie hat sich entschieden, rauszugehen. Sie hat sich entschieden, den Bräutigam zu suchen in der ganzen Stadt, hat alle verrückt gemacht dabei. Leidenschaft von Seiten des Bräutigams und Leidenschaft von Seiten der Braut. Unüberwindlich ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Und wo diese Leidenschaft brennt, da wird das Leben eben anders. Da gibt es andere Dimensionen. Da gibt es andere Resultate. Da gibt es andere Farben. Halleluja. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein leidenschaftlicher Gott bist. Wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein leidenschaftlicher Gott bist, der uns sucht, der uns begegnen möchte, der uns die Einladung schenkt, ganz nahe bei dir zu sein, an deinem Herzen zu wohnen, deine Liebe zu genießen, sich wärmen zu lassen, sich aufheizen zu lassen, glühig heiß zu werden. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Bräutigam, für diesen leidenschaftlichen Bräutigam, den du bist. Wir danken dir, dass wir dich gesehen haben in diesem Vater des verlorenen Sohnes. Als ein Gott der Leidenschaft, als ein Gott der Beziehung, als ein Gott der Liebe, als ein Gott, der einfach die Nähe von zu uns sucht, Herr. Wir möchten dir danken, dass du einen hohen Preis bezahlt hast für das, Herr. Ich möchte dir danken, dass du über die Hügel gekommen bist. Ich möchte dir danken, dass du dich schweißgebadet hast bei diesen Anstrengungen. Und dass du heute Morgen anklopfst, wieder neu bei uns und sagst, du möchtest mit uns Gemeinschaft haben. Du möchtest uns einladen zu diesem Liebesmahl, zu diesem üppigen Dinner, zu diesem Candlelight-Dinner, Herr. Herr, vergib uns, wo uns manchmal wichtiger ist, dir zu dienen, für dich zu schuften, für dich weiß nicht was zu tun. Und du möchtest, dass wir auf deinen Schoß kommen. Du möchtest, dass wir heiß werden von der Glut deiner Liebesglut, Herr, von deiner Liebe. Wir möchten dir danken, Jesus, dass du uns neu rufst, Herr. Herr, ich wünsche mir mehr Leidenschaft in meinem Leben. Ich wünsche mir tiefere Leidenschaft in meinem Leben. Denn ich möchte nicht nur leben, sondern ich möchte, oh Jesus, überfließen. Das ist die Berufung für mein Leben, für unser aller Leben, Herr. Wir danken dir wirklich, dass du uns neu rufst in dieser Woche, Herr. Dass du uns befreist von unseren Wegen der Gewohnheit und der Religiosität, Herr. Dass du uns befreist, Jesus, in diese Liebesbeziehung und befreist in diese Werke der Liebe, die einfach überfließen durch diese erlebte Heilung, dieses Gesundlieben, das kommt von deiner Liebesglut, Herr. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen. Halleluja. Oh, Jesus ist wunderbar. Wow. Er lädt uns ein, neu zu ihm zu kommen. Ich denke, wir möchten noch ein Lied singen zum Schluss. Und dann wird Tino übernehmen. Amen. Halleluja.